Sally Franziska, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so alles so machst?
Ich bin Franziska von Grüningen, ich bin 44, ich bin mit einem ganz kleinen Pensum Radiomoderatorin. Das ist aber das, was ich schon seit mehr als mein halben Leben lang mache, seit 23 Jahren jetzt. Fast, ich bin Audiobiografin, ich mache mit Menschen Aufnahmen über ihr Leben. Und ich bin Podcasterin und beschäftige mich da mit Fragen zum Tod und der eigenen Beerdigung.
Zu dem allem kommen wir sicher noch, aber was mich bei den Recherchen fasziniert hat, warum hast du dich selbstständig gemacht im 2020 gerade so auf den ersten Lockdown?
Also, dass dort der Lockdown kam, das ist ein, von dem habe ich nichts gewusst. Ich genau. Ich habe ihn nicht initiiert.
Nein.
Es war eigentlich so, dass Umstrukturierungen gegeben hat bei SRF. Also ich habe hochprozentiger bei SRF geschafft. Ich habe für Nachtwache noch geschafft, einen Telefontag, der am X einmal in der Woche um Mitternacht gelaufen ist, am Fernsehen und am Radio. Und ich war dort Teamleiterin gewesen, Produzentin während 12 Jahren. Und das war so meine Traumsendung gewesen. Also das war wirklich ein total schöner Arbeitsort gewesen. Und im Rahmen von der Sparmassnahmen, so als Nachklang zu der No-Billag-Abstimmung, ist die Sendung abgesetzt worden. Das sind 30%, die ich gemacht habe dort. Und ich habe wie gewusst, okay, jetzt werde ich quasi zwungenermassen verliere ich das. Und ich habe mir dort überlegt, wo will ich weitergehen? Will ich aufstocken beim Radio, einfach im Tagesprogramm, in der Moderation, oder will ich jetzt gerade die Chance nutzen, um etwas Neues zu wagen? Und ich bin ein bequemer Mensch.
Bist du?
Ja, also ich bin nicht, wie soll ich sagen, ich traue mir vieles nicht zu. Und ich bin froh, wenn ich mich wohlfühle dort, wo ich bin und mich sicher fühle in dem, was ich mache. Und darum hätte ich wahrscheinlich noch 75 Jahre lang weiter diese Sendung moderiert, wenn ich nicht gezwungen worden wäre, um etwas anderes zu machen. Und dann habe ich einfach gefunden, das ist jetzt so ein bisschen ein drittes Füdli, um zu sagen, hey komm, mach etwas anderes, nimm es selber in die Hand.
Ja, das schon selber also etwas anderes machen. Aber gerade in Selbstständigkeit ist für jemanden, der sich als bequemer Mensch anschaut, schon ein Risiko, nicht?
Ich habe es gar nicht als das empfunden. Man muss auch noch sagen, ich habe grosszügigerweise, also das hat zu tun, das ist der Sozialplan von SRF, ich habe eine Abfindung bekommen, für das, dass ich meine Stelle verloren habe. Und das hat mir eine kleine Sicherheit gegeben, dass ich das können wagen
konnte.
Also, dass ich auch gewusst habe, es geht jetzt nicht gerade darum, kann ich meiner Familie noch den Sonntagszopf kaufen oder nicht. Also ich habe einfach gefunden, hey, wenn nicht jetzt, wenn dann?
Und wie war so der erste Ding, wo du dann so vielleicht dein eigenes Büro hast und so denke, jetzt bin ich den ersten Monat für mich selber verantwortlich. Wie war das so gewesen?
Ich arbeite zu Hause. Ich habe zu Hause im Homeoffice. Das Büro hatte ich aber schon immer gehabt. Das war einfach schon immer mein Büro, wo ich noch so meine Projekte gemacht habe. Das war nicht so speziell gewesen, aber ich weiss noch, wo ich meine Visitenkärtchen drucken lassen habe. Und wo dort steht drauf, Audiobiografin. Und wo ich auch so gemerkt habe, wie, also die Kraft vom Benennen, was das ausmacht.
Eine Realität schafft.
Ja, wie Worte Realität schaffen. Wie ich einfach mich, dass ich mich das auch getraue. Dass ich getraue, anzustehen und zu sagen, das bin ich und ich bin jetzt das. Auch wenn ich vielleicht erst ein oder zwei entsprechende Sachen umgesetzt habe auf selbstständiger Basis. Also das habe ich recht kraftvoll gefunden.
Ich weiss es ja selber. Ich mache auch viel von daheim. Aus, also mein ganzer Job, also nicht alles, aber so die Hauptbase ist daheim. Und das ist aber auch manchmal für mich ein Krux, weil es eben nie aufhört.
Ja.
Ist das bei dir auch so? Also.
Ja, also bei mir ist ja, ich habe 2 Kinder, die sind 7 und 9, die geben schon Strukturen vor, oder? Die kommen dann irgendwann von.
So rein und sagen, so Mami.
Genau, die kommen von der Schule heim, oder die kommen vom Hort heim, oder die kommen vom Fußballtraining heim. Und dann sind dann schon wieder andere Sachen wichtig. Ja. Aber ich kenne mehr einfach so, dass die auch so ein bisschen das zerstreut sein zwischen ganz vielen Sachen. Und
zwischen
dann,
Kochen.
Und zwischen Kochen und noch schnell die Wäsche gehen, ob du in der Wäschküche und noch das. Und dann muss ich noch schnell und dann läutet jemand und dann meldet sich noch eine Nachbarin. Und ich habe es erst selbst diagnostiziert, wahrscheinlich so ein gewisses Aufmerksamkeitsdefizit. Und bin einfach sehr schnell abgelenkt. Also ich kann ganz viele Sachen gleichzeitig machen, aber nicht richtig oder nicht abschliessen.
Kennt das?
Ja, und das ist natürlich, wenn man so frei schafft, die Hei alles selbstständig ist, dann ist das manchmal nicht ganz einfach.
Ist denn von Anfang an klar gewesen, wo du in die Selbstständigkeit gegangen bist, dass du eine Audiobiografin wirst?
Als ich bei SRF gewusst habe, ich muss dort die 30% abgeben und ich habe Kapazität für Neues, habe ich mir fest überlegt, was könnte das sein. Und ich bin zu der Berufsberatung, dann bin ich erst später gegangen nochmal. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, irgendwie, es ist noch nichts, sorry, es lockt mich noch nichts. Und ich habe genau gewusst, irgendwann merke ich es und ich spüre es und ich weiss es. Und das ist eigentlich unterdessen in meinem Leben sehr häufig so, wenn etwas an mich herantritt, wo ich weiss, das ist es, dann kribbelt es in mir drin und es glitzert und es glänzt und ich habe eine Vision und die Vision ist so deutlich, dass ich weiss, dort angehe ich und meistens kommt es dann auch genau so, wie ich mir das vorstelle. Also das ist eigentlich noch etwas, was ich auch so gelernt habe, da kann ich mich darauf verlassen. Und wenn es sich nicht so anfühlt, dann ist es einfach nicht das Richtige.
Was ich manchmal so merke, ist, das Ziel ist schon klar so. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich ankomme.
Genau.
Die Art zwischen dem Punkt jetzt und dem Ziel ist noch nicht definiert.
Ja.
Also,
ja.
Das kann ich gut an meinem Wunsch von einer eigenen Fernsehsendung abkupfern, wo mich der Kurt gefragt hat, du willst eine eigene Fernsehsendung. Ich habe immer gewusst, die kommt.
Genau.
Aber ich habe nicht gewusst, dauert das jetzt noch ein Jahr, das 3 Jahre.
Ja.
Am Schluss und endlich hat es 3 Jahre gedauert.
Ja.
Und wenn man gesagt hat, ja, wie willst du es erreichen, ist jetzt nicht
gewusst. Genau.
Aber das Ziel ist immer klar gewesen.
Aber das ist ja auch so etwas, also ich habe mich dann eine Weile lang auch so beschäftigt, so mit Manifestieren von Zielen und von Träumen und von Vorstellungen. Und das habe ich immer extrem spannend gefunden an dem Ansatz, dass du eigentlich dich vorstellst an dem Punkt, wo du willst sein. Und du stellst dir das so fest vor, dass du es spürst und du verlässt dich dann darauf, dass sich der Weg von allein ergibt oder dass du einfach mit dem Mindset durchs Leben gehst.
Mit dieser Schwingung.
Mit dieser Schwingung, genau. Ja, und das klappt eigentlich meistens so. Und dann habe ich einen Doc-Film gesehen, also im Internet, über ein deutsches Projekt, das für schwerkranke Eltern Hörbücher produziert.
Ich habe das, glaube ich, auch gesehen. Also,
ja.
Ich glaube, kannst du mich aber korrigieren, in dem Doc ist es aber allgemein um den Tod gegangen. Und das ist ein Teil davon.
Genau, gewesen. Das eine war ein Vater, der ein Buch geschrieben hat, und das andere war eine Mutter. Gewesen.
Haben wir auch geleuchtet.
Genau.
Wenn du das erzählt hast in meinem Interview,
habe
ich gesagt, zu meiner Mutter, das ist der.
Ja. Und ich habe diesen Film geschaut und ich habe gewusst, das ist es. Das ist es.
Kribbelt.
Vollkommen. Also ich bin richtig in Aufruhr und Aufregung gewesen und ich konnte nicht mehr ruhig schlafen. Und ich
lasse nicht mehr.
Nicht mehr. Genau. Ja. Also das war dort so. Gewesen. Und das Verblüffende war dort, gewesen, dass der Film wie ein Aha-Effekt war. Ich habe ja, das Radiohandwerk ist ja das, was ich mein Leben lang schon mache. Mein Berufsleben lang. Und das kann ich im Schlaf und ich habe Gespräche geführt und ich weiss, wie man mit Menschen umgeht und ich kann Audioschnitt machen und. Und gleichzeitig habe ich aber schon ganz lange immer eine wahnsinnig tiefe Sehnsucht irgendwie gespürt, mich mit dem Thema, mit schweren Themen auseinanderzusetzen.
Ja.
Mit dem Tod, mit Abschied, mit Verlust, mit Krisenmeistern, mit so Sachen. Und ich habe auch schon überlegt, soll ich Trauerbegleiterin werden, soll ich Sterbebegleiterin werden. Und ich habe immer so gefunden, was gibt mir die Legitimation, mich mit diesen Themen zu beschäftigen? Ja. Ich bin ja nur so ein Radiounterhaltungs- Ding. Und der Film hat plötzlich die Möglichkeit gezeigt, oder die Arbeit von der Audiobiografin, die porträtiert wurde, hat die Möglichkeit gezeigt, beides zu vereinen. Also das kannst du ja nur machen, wenn du das Radiohandwerk hast.
Ja, und du weißt, wie
etwas
anstellen, das Equipment, wie jetzt die Halterung da, kannst du mitnehmen.
Genau.
Aber du hast es auch schon in anderen Interviews erwähnt, wie du an die Sache herangehst, aber ich will gleich jetzt noch ein kurzes Ding machen. Eben, die Person schreibt dir und ihr tauscht dich aus, aber wie fühlst du das Gespräch? Gibt es denn da wie im Vorgespräch eine Zeitepoche, die sie gerne will, ausgeführt haben, oder wie gehst du denn als Gespräch an?
Mhm. Also es ist ganz unterschiedlich. Zuerst ist einmal die Frage, mit wem habe ich es zu tun? Einerseits mache ich Aufnahmen mit Menschen mitten im Leben oder einfach gesunde, alte Menschen, die einfach Lust haben, zum für ihre Familie oder für sich selber etwas festhalten aus dem Leben. Und die anderen sind Palliativpatienten, die wirklich wissen, sie leben nicht mehr lang, wo vielleicht schon alt sind oder die auch noch jung sind und kleine Kinder haben und etwas hinterlassen wollen. Und je nachdem ist natürlich das Bedürfnis ein anderes und es ist weniger dringend, dringlicher. Und dann machen wir eigentlich ab, um was geht es dir? Ja? Wie viel also Zeit?
Im
ersten Telefongespräch.
Okay. Ah, cool.
Um was geht es dir? Was sind vielleicht auch die Wünsche? Also ich habe zum Beispiel auch viele so 80-jährige Väter, die von ihren Kindern das geschenkt bekommen. Also auf den Geburtstag, oder? So, Papi, erzähl aus deinem Leben.
Ja.
Dann geht es natürlich auch darum, was wünschen sich die Kinder? Was würden die gerne hören?
Okay,
Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie viel Zeit nimmt man sich? Nimmt man sich einfach 2 Stunden Zeit? Dann muss man ganz klar irgendeinen Fokus setzen, zum Beispiel auf Kindheit oder auf Liebeserklärungen an die Familie oder auf Geburten von den Kindern oder was auch immer. Oder nimmt man sich 3 Tage Zeit und dann kann man das ganze Leben abdecken. Also es ist extrem individuell. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die einfach mit mir in ihrem Fotoalbum blättern wollen. Und ich nehme sie dabei auf.
Okay.
Und am Schluss gibt es einen QR-Code zu jedem Foto, wo man kann einscannen kann und hört dann die Stimme erzählen, was man auf dem Foto sieht. Oder also ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
Du hast auch so gesagt, dass es für dich einfach ist, weil es eine Aufgabe für dich ist. Wenn es jetzt auch an eine schwere Geschichte angeht, aber ist das immer gleich einfach, sich können so daraus zu sehen und wirklich nur auf die Aufnahme zu konzentrieren?
Also die bewegenden und sicher herausfordernden Situationen sind die, wo ich es mit schwer kranken Menschen in meinem Alter zu tun habe.
Okay.
Also wo 30 sind, 35, 40, 45, wo ich so denke, das könnte auch ich sein. Wo wissen, die haben nicht mehr lange zu leben und da sind Kinder rum, für die machen sie die Aufnahmen, die Hörschatzaufnahmen, das ist dann für den Verein Hörschatz, wo ich das mache. Und dann ist es aber wie... Also es ist eine absolut beschissene Situation, oder? Also da müssen wir gar nicht, das ist indiskutabel, dass sie eigentlich am liebsten nicht in dieser Situation sind. Ich möchte das auch nicht müssen mit ihr machen, aber wir müssen es miteinander machen. Und dann hilft natürlich schon, dass wir dann beide wissen, wir machen jetzt das Beste aus dieser absolut beschissenen Situation.
Wie sehen denn die 3 Tage aus, wenn jetzt eben so eine ganz schwierige Situation ist und vielleicht jemand gerade eine Pause braucht und du jetzt die 3 Tage da bist, kannst du spazieren? Was muss ich mir vorstellen?
Also ist alles möglich. Dass ich dann gehe spazieren, dass ich eine Pause mache, dass ich noch einmal etwas essen, dass man schaut, wann soll ich wieder kommen. Dass ich vielleicht in der Stube bleibe und etwas von mich anschaffe, Notizen weiter bearbeiten zu den Aufnahmen und die Person geht anliegen eine halbe Stunde. Also das gehört wieder dazu. Es gehört auch dazu, kurzfristige Absagen. Es gehört auch dazu, dass ich nicht mehr ankomme und dann findet dann die Person, ich mag aber gar nicht. Ja, das ist ein bisschen wie Teil von der Sache.
Wie hat sich deine Arbeit auf das Thema Tod verändert? Was ist der Tod jetzt für dich, wo du vielleicht am Anfang oder so, wo du noch recht im Radio warst, und was ist er jetzt?
Mhm. Also er hat durch den Tod, das Sterben, hat durch die ganze Auseinandersetzung für mich ein bisschen an Schrecken verloren. Ich sage nicht, dass es ganz an Schrecken verloren hat, aber ich habe so für mich herausgefunden, wenn ich mich frage, warum mache ich eigentlich diese Arbeit, dann hat es damit zu tun, dass ich so das Bedürfnis habe nach Sterben lehren oder Abschied nehmen lehren, Krisenbewältigen lehren. Also bei anderen anschauen, wie machen sie es.
Und das, was für dich stimmt, daraus herausnehmen.
Genau. Und ich sehe ganz viele Strategien. Ganz viele verschiedene Strategien. Ich sehe verschiedene
Umgänge. Kannst du zwei, drei Beispiele sagen?
Also es gibt die, die finden, ich lebe jetzt das Leben. Ich drücke das Leben aus wie eine Zitrone und mache mir noch möglichst viele schöne Erinnerungen und Momente. Es gibt andere, die sagen, ich schaue dem Tod so klar in die Augen, dass mir jede Sekunde bewusst ist, ich bin tot. Es gibt andere, die noch Ritual einführen, für die Familie, wo ihnen wichtig ist, dass dann das weiterlebt später. Es gibt die einen, die fangen da Tagebuch schreiben und machen daraus irgendein Vermächtnis. Also es einfach so die ganz viele verschiedenen Sachen. Und das gibt mir, finde ich, hilft mir so ein bisschen das Ohnmachtsgefühl zu verlieren, das ich lange hatte, wenn ich an den Tod gedacht habe. Ich habe häufig mich nicht getraut, Sterben und Tod zu Ende denken. Also wenn ich über den Tod auch von meinen Eltern angedacht habe, zum Beispiel, dass die mal könnten sterben, dann hat mich das ganz schnell wie so alles zu unter Obsi gemacht, das Kuddelmuddel in mir drinnen. So weißt du, was ich meine?
Weil die Eltern sind ja wie Götter. Die gibt es schon seit
einem Jahr. Die gibt es einfach schon immer, ja.
Und dann plötzlich sind die weg.
Genau.
Und das ist... Ich für mich wieder so eine Beschleunigung für gewisse Sachen.
Ja, ja.
Aber es wird dann schon realer, dass dann du vielleicht dann die Nächsten bist und die Eltern dann mal sterben.
Genau. Ja, und das ist, ich glaube, es hat mir einfach geholfen, auch zu sehen, anhand von diesen jungen Eltern, die ich bis jetzt schon begleitet habe, den Prozess bis zum Tod und dann aber auch das Weiterleben. Und das finde ich so verrückt, oder? Also wenn ich habe dann die betroffenen Eltern, aber vielleicht auch die Partner, die Ehepartnerin, der Ehepartner in meinen WhatsApp-Kontakt. Und dann sehe ich manchmal so Statusfotos von den Hinterbliebenen. Und dann siehst du Kinder rumrennen und vielleicht rennen Kinder um den Grabstein herum und tun irgendein Blümchen. Oder einfach fröhliche Kinder, glückliche Kinder. Und es ist so, es geht weiter.
Das ist
und
so.
Also, das ist so wahnsinnig, das jedes Mal wieder zu merken, es geht weiter. Die
Sonne
geht
genau gleich wieder ab.
Ja, und der Schmerz ist da und das Vermissen ist grauenhaft, aber es geht weiter. Und das ist irgendwie auch nochmal, das hat so der Gedanke an Tod wie so verlängert über den Tod aus.
Ja, ich sehe, was du meinst.
Ja. Und jetzt auch, also weißt du jetzt auch, mit dem My Last Goodbye Podcast, ich habe da so viele inspirierende Gedanken, komme ich damit über, indem einfach Menschen, die immer 12 gleiche Fragen zum Tod und der eigenen Beerdigung beantworten.
Das
ist jedes Mal unterschiedlich.
Ja,
also bei deinen Antworten, ich habe so lachen zum Teil und ich habe aber auch gefunden, es ist so eine schöne Idee, da gibt es auch Sachen, die ich finde, das sollte ich auch machen.
Ja, das wäre das Nächste. Aber du hast es mit den Hörschätzen gemacht. Und warum ist denn die Entwicklung zum Podcast gekommen?
Mhm. Also, ich muss gerade schon überlegen, was dort die Herleitung ist. Also ich habe natürlich wie durch den Hörschatz und mein Nachklang, das ist meine Autobiografie-Firma, wo ich eben mit Menschen, die nicht den Hörschatz-Zielgruppen entsprechen, eigentlich das Gleiche mache.
Eben, wenn das Kind sagt, du Papi, ich will
genau, ja.
Und das muss ich sagen, oder? Mein Vater ist vor 2 Jahren gestorben, also jetzt im März 3. Und ich schätze das sehr, ich habe noch die WhatsApp-Ausschluss. Mhm,
genau.
Habe ich noch. Und irgendwie ist typisch eher, wo man eine gute Nacht wünscht. Und die Stimme noch zu hören, ist einfach so ein Schatz. Schön. Obwohl ich weiss, er ist gestorben und es ist auch in Ordnung so. Ja. Mein Vater hat von beiden Seiten seine Kerzen angezündet. Mhm. Also er hat das Leben wirklich gerockt. Manchmal, ein bisschen als Familie, manchmal ein bisschen Kopfschütteln. Aber anyway, aber das ist gleich noch so. Ja. Er ist gerade wieder da.
Ja, und in welchen Situationen los ist das gute Nacht?
Vor allem, wenn ich ins Bett gehe.
Ja.
Weil dann kommen wieder so Erinnerungen.
Mega schön.
Ja,
so dann kommen
wieder so Erinnerungen ab, wo ich noch wirklich pubertierend war. Und für mich Nacht und Tag verschwommen sind, ist er immer so, komm, ich stelle jetzt den Strom ab, aber ich wünsche ihm jetzt das erste Mal gute Nacht. Und wenn du jetzt aber nicht ins Bett anstellst, dann ist es ab. Und das sind so die Knöpfe, die dann immer wieder triggert werden. Du das, gute Nacht.
Ja.
So,
ja.
Darum.
Ja, es ist mega schön, so Erinnerungen zu haben. Ja. Und eben, du hast ja gefragt, wie denn das, wie die Idee zum Podcast gekommen ist. Also, wann war es? Im August? Jetzt weiß ich schon nicht mehr genau.
Ja, klar.
Im August 2021 ist mein Vater gestorben.
Okay.
Und er war 80, also ist ein alter Mann. Ja. Er hatte einen kurzen, schnellen Tod gehabt. Es ist wirklich, ich glaube, besser hätte man sich gar nicht können wünschen. Und meine Mutter und ich haben dann die Beerdigung, Bestattung, das Abschiedsfest, Abschiedsfeier haben wir organisiert. Und auf dem Heimweg von der Bestattung im kleinen Rahmen hat meine Mutter mir beim Wegspazieren von dem Friedhof hat sie mir gesagt, du, schau, ich habe mir überlegt, was ich will. Sie hat sich neben dem schon das Plätzchen reserviert, in dem Themengrab, wo er ist. Sie hat gesagt, schau, ich will, wenn möglich, die Person oder die kommt, meine Rede halten, also gut, Abschieds, irgendetwas schwätzen. Ich würde gerne dort essen und am liebsten das und das. Und dann ist dann eigentlich auch schon gut. Und jetzt letzte hat sie mir gerade noch gesagt, was sie für einen Text auf der Todesanzeige haben will. Und ich habe gemerkt, das hat so gut da. Es hat so gut da, zum drüber reden. Also zum überhaupt einfach so können, ja, nicht so sagen, ja, aber nein, du musst dich jetzt noch nicht darüber nachdenken, dass du stirbst, sondern ja, wir sterben alle und wir können uns jederzeit Gedanken dazu machen. Es hat mega gut da, zum darüber reden. Und es tut einfach auch so gut, zum wissen, was sie will.
Ja.
Es klärt so viele Fragen. Bei meinem Vater, er hat eigentlich sich nie so viele Karten schauen lassen. Und wir haben es so ein bisschen nach Gutdünken und wir haben etwas Schönes gemacht, glaube ich. Aber wenn wir gewusst hätten, oh, er hätte jetzt das, fände er mega cool. Oder das also wäre jetzt noch sein Wunsch oder so, das wäre auch noch schön gewesen. Und darum bin ich so, darum habe ich das wie schon mitgenommen, so dass, hey, denkt über, macht euch Gedanken über die eigene Beerdigung, es entlastet alle Beteiligten.
Vor allem, wenn du eben noch mit mehreren Personen in der Familie zu tun hast und jeder geht mit Verlust anders um.
Ja.
Und dann hilft es, wenn irgendwo
kannst
festhalten und sagen, das hat eine Welle. Und so. Und eben, jetzt machst du das. Wie kommt es dann auch an? Eben, der Hörschatz hört man schon, dass er recht gut ankommt. Aber jetzt der Podcast, was um Beerdigungen geht.
Ja, ich finde es schön, was ich für Reaktionen habe. Also einerseits, es ist ja ein Mitmach-Podcast. Mhm. Also ein Mitmach-Fragebogen-Podcast. Und das entspricht eben total mir. Also da muss ich mit niemandem einen Termin abmachen, ich muss meine Agenda nicht belasten, ich muss nichts koordinieren, sondern es kommt einfach zu mir. Weil, wer will mitmachen, kann eine Sprachnachricht aufnehmen. Also ich habe die 12 Fragen via WhatsApp-Message beantwortet und mir schicken und ich schneide das zusammen. Und ich merke, das finde ich unlässig, weil da kann ich einfach vom Compuse, ich bin so ein bisschen Schreibtischtäterin, vom Compuse kann ich Anfragen rausschicken oder auch irgendeinen Aufruf machen, dann könnte einfach innen werden mitmachen. Und dass da so viele Leute bis jetzt schon mitgemacht haben, dass ich kann jetzt etwa 2 Jahre fühlen.
Cool.
Es gibt pro Woche eine Folge. Also ich habe jetzt sicher etwa 100 Rückmeldungen bekommen und ich hoffe, es werden noch viel mehr.
Ja, ich schicke es auch ein bisschen umeinander.
Ja, super.
So manchmal ohne Einleitung.
Ja, einfach so. Zack, komm, da. Nimm das.
Und ich komme manchmal zur Frage, was soll ich noch schicken?
Ja, genau.
Das nimmt mich Wunder.
Ja,
was
genau.
Das merke ich eben, was es auch bringt, wenn jetzt du deine Arbeit so rausbringst. Man redet über eine Sache, die sehr tabuisiert ist.
Ja.
Und plötzlich, wenn alle oder viel darüber redet, verliert es auch das Tabuisierende.
Genau,
oder?
Genau. Ja, und das ist schon das, was ich erlebe. Also so die Rückmeldungen, dass die Leute sagen, hey, ich komme mit Menschen ins Gespräch über ein Thema, das ich bis jetzt Mühe hatte, um darüber zu reden. Also zum Beispiel eine Kollegin ist mit den 12 Fragen zu ihrer kranken Mutter. Mhm. Und hat mit ihnen einfach die Fragen durchgegangen. Die haben jetzt das nicht aufgenommen für mich.
Aber für sie
haben sie es gemacht. Und das ist super. Andere tun zum Beispiel, wenn sie den Podcast, also wenn sie mitgemacht haben, tun sie ihre Episoden im WhatsApp-Status teilen. Und dann kommen, sehen sie ja alle, oder? Also der WhatsApp-Status hat sich zu so einem Multiplikator entwickelt unterdessen, wo man recht viel Resonanz hat. Und dann gibt es zum Teil auch Rückmeldungen, die mega schön sind, wo auch alte Freundschaften wieder irgendwie aufflackern, wo man mit dem Vater plötzlich über das Thema redet, wo Wünsche formuliert werden, die Vorstellungen.
Was ich faszinierend fand, ich habe die Folge los mit ihr, die 12 ist.
Ja.
Das habe ich so eine wertvolle Folge gefunden, weil sie so jung schon mit sich mit dem auseinandergesetzt hat. Ja. Natürlich hat sich das noch, wenn sie über Jahre gar verändern. Ja. Aber gleich das 12-jährige Ich, das sich schon ausgemalt hat, finde ich grossartig.
Ja.
Also
ja.
Das habe ich so gedacht, da siehst du einen 90-Jährigen, der vielleicht eine Folge vorher oder nachher kommt. Und dann siehst du so die unterschiedlichen Sichtweisen.
Ja.
Das finde ich grossartig.
Ja.
Also kann es jedem und jeder, der auch jetzt den Podcast hört, wärmstens ans Herz legen, geht mit, ich tue es auch verlinken. Also,
deine Folge vor allem müssen wir auch verlinken.
Ja, die wird dann auch verlinkt.
Soll ich noch sagen, was meine Lieblingsstelle ist aus deiner Folge?
Ja.
Also, was ich total schön finde und inspirierend, eine Frage ist ja, wenn du wüsstest, dass du heute Abend würdest sterben, was machst du? Und du würdest alle Leute an einen grossen Tisch holen. Der Tisch wäre wahrscheinlich grösser als deine Wohnung da, als deine Stube, dass du die alle an den Tisch bringst. Aber das habe ich gefunden, das ist schön. Einfach so alle miteinander und lachen und schwätzen.
Ja, ich rede ja nur, das habe ich zu meinem Beruf gemacht. Ich gehe einfach bis zum Schluss
so
reden und dann ist gut. Und die Frage, die mich am meisten inspiriert hat, ist das, was auf dem Grabstein entstand.
Ja.
Ja, den Spruch habe ich einmal gehört und der ist so beißend,
ja.
Aber auch so, hey,
ja.
Leb noch. Also, weißt, du bist irgendwo da am falschen Ort,
ja.
Wenn du da die Grabsteine gehst, gut
durchschauen.
Machen!
Also, schau, wir dürfen jetzt nicht verraten, was du dort sagst.
Nein,
das ist jetzt der kleine Teaser. Wenn ihr wollt wissen, was der Jan auf seinem Grabstein haben, dann hört seine Episode von My Last Goodbye.
Ja.
Und was mich auch noch interessiert, eine Frage, die ich noch habe.
Ja.
Du hast gesagt, auf die Frage, was sollen die Leute über dich denken, wenn du gestorben bist, hast du gesagt, ja, sie dürfen auch deine Macken Knörz erwähnen und sie sollen vielleicht sagen, ja, es war zwar mühsam gewesen, aber trotzdem ein netter. Ich habe eine Frage. Was glaubst du, Jan Graf, ist für andere Menschen mühsam an dir?
Oh, da! meine Ungeduld. Also, oder mein Spleen. Oder dann auch das Pendel schlägt dann in alle Richtungen aus. Also, ich würde mich jetzt nicht als manisch depressiv bezeichnen, aber sowohl wenn ich voll Power habe, kann ich wirklich Leute bis zum Bitteren mit dem probieren anzustecken und fast schon nicht missbrauchen, aber so sage ich, komm jetzt, aber dann auch, wenn ich zu Tode betrübt bin, so riesige Monolog führen, warum das Leben so beschissen ist, die extrem zu handeln, ist, glaube ich, für mein Umfeld ein bisschen sehr schwierig.
Ja.
Und manchmal auch der bissige Humor, vor allem wenn ich irgendwie an meinen Knöcheln umeinander studiere, dann kommt vielleicht Mutter mit irgendetwas, wo sie am Computer erklärt hat. Und dann kommt irgendwie so einfach so ein Satz, der dann auch kann wehtun. Und dann komme ich manchmal wieder zurück zu mir und denke, ja, kannst du dich schon 5 Minuten mit dem befassen, nachher wieder irgendwie an der Weltherrschaft umeinander studieren.
Okay, so. Ja, ich sehe das Ausmaß, aber eben bist du wenigstens ein Liebe.
Ich hoffe es.
Stell dir vor, wärst du ein unsympathischer Typ, oder?
Ja, ich weiß es natürlich auch, aber mit voller Beabsichtigung. Was mich noch würde interessieren, du schaust ja jetzt den Tod und auch alle, was daran umhängt, so palliativ, denk ein bisschen genauer an. Wie hat sich das Feld für dich entwickelt und was für Schlüsse ziehst du daraus, wenn man so Hospiz und palliative Medizin anschaut? Wo ist das in der Schweiz verankert?
Also ich glaube, ich bin da zu wenig tief drin, um da wirklich fundiert etwas können sagen.
Aber subjektiv vielleicht?
Ich glaube, es wird häufig noch so von Menschen, wo nicht so Kontakt haben damit, einfach häufig falsch interpretiert, dass man so das Gefühl hat, Palliative Care ist wirklich so mit den Sterbenden auf dem Sterbebett noch die Hand heben. aber es ist einfach ganz, ganz, ganz viel mehr und es fängt viel früher an und das fasziniert mich auch, Palliativmediziner zuzuhören, was das eigentlich alles bedeutet. Also da geht es nicht nur darum, den Betroffenen selber zu helfen, sondern wirklich auch das Familiensystem aufrechtzuerhalten. Und wie helfen sie mit, sorgen dafür, dass es dem Kind gut geht, auch nach dem Tod und schon während der Krankheit. Also es ist ganz ein breites Feld. Und ja, ich glaube, es hätte noch mehr Potenzial, also dass man dem auch die nötige Bedeutung zumisst.
Ja, und dass es einfach auch ein Dienst an der Person, an der Menschheit auch ein bisschen ist und nicht einfach so etwas, wo erduldet ist und so, sondern eigentlich sollte es auch wie gewisse Sachen, vor allem im medizinischen, im personellen Bereich, in die Mitte reingehören. Weil es hilft so viel, es hilft nicht nur den PatientInnen, sondern es hilft an der ganzen Familie, am ganzen System, oder?
Ja.
Wo ich noch kurz mit dir anschaue, ich bin ja bei dir in der Wochenrundschau, ich wollte nicht jetzt über das Radio reden und nicht über das Rotlicht, das natürlich nicht, das haben wir schon
besprochen. Das hast du schon besprochen, mit wem? Mit dem Tom Hüsler und mit der Anna Zöllig und was passiert, wenn das Rotlämpchen angeht. Genau.
Das müssen wir jetzt nicht. Wahrscheinlich würdest du mir die gleiche Antwort geben, aber... Was mich fasziniert hat, ist, wie cool du geblieben bist, wenn so gewisse E-Mails ins Studio gekommen ist, wo du darauf aufmerksam gemacht worden bist, dass du etwas falsch betont hast. Oder so. Und dann denk, von wo kommt die Coolness? Weil, ja, es ist eine Live-Show und natürlich passiert da manchmal nicht etwas Planbares und dann kommt dann so ein Kommentar, wo ich mich dann oft frage, wo kommt die Energie her, nur eine E-Mail schreiben über eine falsche Betonung.
Ja.
Was macht das mit dir? Oder macht das noch etwas mit dir?
Also, wie soll ich jetzt das sagen? Ich habe ganz ein grosses Herz.
Okay, nur leider.
Ich habe wirklich ein grosses Herz und ich habe... Ich kann gut mitschwingen mit Menschen und mich gut in ihre Situation hineinversetzen. Beziehungsweise ich probiere eigentlich immer, das Gegenüber zu verstehen. Woher das kommt und was passiert und warum das so reagiert, wie es reagiert. Und das habe ich lernen müssen. Es war ein Prozess, dass wenn so Mails ins Studio kommen, das meistens mit mir ganz wenig zu tun hat und viel mehr mit dieser Person. Und natürlich habe ich irgendwie vielleicht gerade irgendetwas falsch gesagt. Ich weiss jetzt nicht mehr, was es dort konkret war, oder du bei mir warst.
Eine Automarke.
Ach, die Automarke, genau. Eine Automarke falsch ausgesprochen. Ja, hey, ich habe kein Auto. Ich kann nicht einmal Auto fahren. Ich habe nicht einmal einen Fahrausweis. Auto ist jetzt wirklich ein Thema. Das ist sehr gut möglich, dass ich eine Automarke falsch ausspreche. Manchmal bin ich auch nicht sicher, ob ich sie jetzt wirklich falsch ausgesprochen oder nicht. Aber kann doch mal passieren.
Ja.
Dass dann aber jemand schreibt ins Studio und sich die Mühe macht. Ja. Und das ist ja dann eben, wie du sagst, was ist das für eine Energie? Und meistens geht es ja bei diesen Menschen darum, die wollen wahrgenommen werden, die wollen gesehen werden. Vielleicht haben sie gerade einen extrem... Ja. blöden Tag hatte. Es gibt so in der Kindererziehung das Bild vom verbrochenen Guetzli. Verbrochenes Guetzli heisst, das Kind kommt vom Kindesgeheim oder von der Schule heim, sitzt am Tisch, es hat irgendwie ein Guetzli, das es essen will, und das Guetzli ist verbrochen. Und das Kind hat einen Tobsuchtsanfall, fängt an zu brüllen, kann sich nicht mehr beruhigen. Dann hast du als Mutter so das Gefühl, ja, jetzt wegen einem verbrochenen Guetzli machst du so ein Drama. Aber das verbrochene Guetzli ist ja nur der Auslöser für den Zusammenbruch. Und der Grund dafür, der liegt wahrscheinlich in irgendeinem Konflikt im Kindeski, ja, in irgendeinem frustrierenden Moment, in irgendetwas. Und es entlässt sich einfach am verbrochenen Gutzli. Und wenn mir jemand so ein Mail schreibt, dann entlässt sich es einfach am falsch ausgesprochenen Auto. Aber eigentlich müssen wir den in den Arm nehmen, müssten wir über die Haare streicheln und sagen, hey, komm, ist alles nicht so schlimm. Ist alles nicht so schlimm. Und meine Erfahrung ist, wenn ich solche Rückmeldungen freundlich zurückschreiben. Ja. Hallo XY, hey, danke vielmals für dein Mail. Stimmt, hast recht, das ist mir jetzt wirklich gerade falsch über die Lippen gekommen. Danke, dass du so aufmerksam zuhörst. Ich hoffe, schaltest wieder mal ein. Dann kommt mit grosser Wahrscheinlichkeit bald darauf ein Mail von der gleichen Person und sagt, hey, ich höre wieder, mega cool, dass du am Mikrofon bist. Weißt du, ich höre dich jetzt, ich habe jetzt immer Freude, wenn ich dich höre. Ich hätte gar nicht gedacht, dass da jemand das Mail liest. Ich hätte nicht gedacht, dass da jemand wirklich steht und die Sachen liest. Und das zeigt für mich einfach so, zwischenmenschliche Interaktion ist so wichtig und kann so vieles abfedern von dem, was so oben ist und sich so entlädt und an Frust und Wut und Enttäuschung. Und wir wollen doch einfach alle nur gesehen werden.
Was ist die Faszination, so Gespräche zu führen? Weil das machst du ja auch gerne, um das Gegenüber mit dem Gespräch zu kommen. Was ist da die Faszination? Weil jetzt auch wieder Mails zurückschreiben und in Interaktion
treten. Ja. Ah, mich fasziniert einfach so in Beziehung zu gehen.
Okay.
Also zu allen möglichen Menschen und am liebsten zu solchen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da haben wir eigentlich gar keinen Berührungspunkt. Ja. Mich hat das schon immer fasziniert. Ich bin so die gewesen, die als Teenager können auf den Nachtbus warten, zu Nacht um 1 am Bellevue in Zürich, und dann ist irgendein Junkie oder ein Alki oder irgendwie so jemand nebendran auf dem Bänkchen gesessen, und dann sind wir ins Gespräch miteinander und der hat mir sein Leben erzählt. Ja. Ich tauche gerne in Leben ein und tue gerne vielleicht so Bilder, die ich vielleicht habe, über den Haufen rühren, relativieren lassen, mich überraschen lassen. Und so die Verbindung. Also ich einfach gerne, wenn etwas entsteht zwischen mir und meinem Gegenüber.
Ja, dann sind wir uns ähnlich. Vor allem, ich gehe manchmal zu Leuten an, wo mich nicht triggern im Negativen, aber wo ich merke, da brodelt etwas, dass ich den Schritt zusätzlich gehen kann, mich selber hinterfragen, warum bin ich jetzt so auf die Person fixiert und will das wieder rausgespüren. Ja. Meistens kommen dann die guten Gespräche raus.
Ja. Es hat ja meistens einen Grund. Also gerade Sachen, die dich an anderen irgendwie total triggern, stören, abstoßen, nerven, hat ja irgendwie meistens irgendeinen Funken. So. Ja, genau.
Also das ist schon so. Und vor allem musste ich auch feststellen, dass ich auch Bilder im Kopf habe. Ich, wo als Mensch mit Behinderung manche Bilder zerbrechen, die Menschen mir entgegenbringen, habe ich auch schon müssen lernen, ja, ich habe Bilder im Kopf von Menschen.
Ja, haben wir
darum,
alle.
Vor allem habe ich gelernt, wenn das Bild so zum Megafon greift, dann ist es eben spannend, mal einen Schritt mehr zu gehen, wie das Bild mein Leben diktieren lassen.
Wie meinst du das, wenn das Bild zum Megafon greift?
Also wenn jetzt jemand an mir vorbeiläuft, wo irgendetwas so ich dumm finde oder so, dann habe ich auch das Bild im Kopf. Und dann will mir das Bild im Kopf wie etwas aufdiktieren. Das sage ich Megafon.
Ja.
Und dann gehe ich extra und gar aber nicht schauen, dass das Megafon zur Wahrheit wird, sondern ich probiere, das Megafon zu umpolen, dass es wie eine andere Bedeutung
hat. Ja, oder eben gehst du überprüfen, eigentlich, oder? Auf Tatsachen. Ja, genau. Ja, da sind wir gleich.
Ja, du, mich eigentlich mit ihm setzt durch. Und du, ich weiss ja, dass du einige von meinen Podcasts los ist, dass jetzt der Zeitpunkt kam, wo du noch mir könntest zwei, drei Fragen stellen, Franziska.
Sehr gerne. Also, schau, ich habe etwas mitgebracht.
Ui.
Also, ich habe etwas mitgebracht. Ich habe mein Frageset mitgebracht. Ja. Mein Nachklang-Frageset. Das sind 50 Fragen zum Leben. Ich weiss schon, welche zwei ich dir stellen will, aber ich habe gedacht, vielleicht könntest du einfach einmal aus denen raus eine ziehen. Da tue ich mich mit Menschen, die einfach so Lust haben, zum Situativ in ihr Leben eintauchen. Ja. Die können dann irgendein Kärtchen ziehen. Tu noch mal vorlesen.
Was wolltest du schon immer mal tun und warum machst du es nicht? Mhm. Ja, ich will unbedingt mein Englisch verbessern, weil ich schon Anfragen bekomme, Moderationen oder Interviews auf Englisch zu führen. Und das weiss ich, das Ziel ist klar, irgendein weiss ich, dass ich Englisch in mein Repertoire einnehme, aber ich habe momentan wie noch nicht den Zugang davor. Und das will ich unbedingt machen, aber habe schon gemerkt, wenn ich etwas unbedingt will, komme ich einen Überbiss über.
Ja.
Dass wenn ich loslasse und einfach vertraue, dass es dann kommt. Also ja. Dann bin ich schon dran und halt immer noch mehr reisen, wo ich mehr in mein Leben rein tue. Natürlich kann ich immer wieder sagen, Reisen ist natürlich als Mensch mit Behinderung einfach jetzt nicht so, dass ich kann sagen, ich mache bei einer Jugendunterkunft oder so. Aber das möchte ich noch ein bisschen mehr machen. Und was will ich noch? Oder von was sträube ich mich noch? Nein, das sind wirklich die zwei Sachen, die ich aber irgendwie aktiver angehen will. Aber manchmal auch gemerkt, es kommt, wenn es sein muss. Mhm. Also,
eben, das Ziel ist ja wieder das, was wir vorher schon besprochen haben. Du kannst dir eigentlich das Ziel vorstellen, wie du mit fließendem Englisch auf einer Bühne stehst und etwas Cooles moderierst und wie du dort kommst.
Ja, das ist noch nicht klar. Ja. Ob ich vielleicht einmal eine Freundin habe, wo ich mich muss mit Englisch auseinandersetzen.
Ja.
Wenn ich das Bild mir visualisiere, muss ich schmunzeln. Wenn ich muss schmunzeln, wie es meistens noch real irgendein. Und ich habe immer noch einen stillen Traum, irgendwann einen Irish Pub zu haben.
Ja, siehst du jetzt.
Ich weiß aber auch noch nicht, wie ich die Lokalität habe.
Vielleicht steht das in Verbindung mit dieser Freundin, ja, oder dann musst du Englisch reden.
Alles.
Wer weiß.
Es wird so in die Richtung.
Ja, ja. Eine Frage habe ich noch.
Ja.
Vor was hast du heute keine Angst mehr? Wo dir vielleicht in gewissen Phasen von deinem Leben Angst gemacht hat?
Ich muss schauen, dass ich es richtig verbalisiere. Und ich probiere mal den Weg zu machen. Ich hatte immer Angst vor dem Nicht-Wissen. Also, ich habe mich immer selber hinter mir versteckt und meiner Behinderung. Also, so, wenn du mich vor 5 Jahren noch gefragt hättest, jeden Tag ins SRF-Studio zu gehen und einfach eine Sendung abreißen, hatte ich Angst gehabt, dass es rein körperlich nicht geht. Und ich habe einfach festgestellt, wenn ich zu meinem Körper schaue, wenn ich auch zu dem Sorge habe, wenn ich mir auch wirklich intensiv Zeit nehme für meinen Körper, dass es eigentlich, der Körper macht immer mit. Dass es mir eigentlich die Vorstellung über meinen Körper ist. Also ich muss ihm schon Sorge geben. Ich muss auch irgendwo in dieser ganzen Geschichte einen Raum geben für die Behinderung. Aber es ist nie mehr so matchentscheidend, Sachen nicht zu machen, wegen der Begründung, wegen der Behinderung, sondern ich muss mir, wenn ich etwas nicht will, und das merke ich auch ziemlich schnell raus, wenn so nach Kaugummi sich zieht oder irgendetwas nicht so fruchtbar ist, dann muss ich eher sagen, ich will das nicht. Und früher habe ich immer gesagt, ja, wegen der Behinderung und so. Nein, dann muss ich es einfach nicht. Und ich darf meine Behinderung mitnehmen, die darf auch ihren Raum haben, aber es ist nie begründet, etwas nicht zu machen, was ich früher eben gemacht habe. Darum habe ich jetzt auch weniger Angst, Sachen zu machen, die ich früher mir selber lernen, das geht wegen der Behinderung nicht.
Ja.
Kommen wir da irgendwie draus?
Absolut. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns in deinem Irish Pub wieder begegnen.
Ja.
Und du die herzigen roten Kindli, rothaarigen Kindli ja. neben dir ja. hast, ja. von deiner irischen Frau.
Ja. Ich sehe das genau. auch. Ich sehe das auch. Hey, Franziska, es war eine wahre Freude gewesen. Und danke vielmals. Und ich glaube, wir reden jetzt das letzte Mal miteinander. Irgendwelcher Form. Danke vielmals.
Danke dir vielmals für die Einladung, Jan.